der furchtbarste unserer Feinde. Ich rede nicht von den furchtbaren äußeren Kriegen, die das Tier im Erdemenschen immer wieder zu entfachen sucht, um seinesgleichen hinzumorden. Ich denke vielmehr an einen weit grausameren Krieg, der in jedem Menschen entbrennen kann, sodann in seinem Inneren wütet und bei dem nur selten einer Sieger bleibt. Dieser Krieg beginnt, wenn zum ersten Male in einem Menschen die Frage sich erhebt, wer bin ich? Wenn zum ersten Male dieses sich selbst unbekannte Ich einer undurchdringlich scheinenden Finsternis in den gähnend gierigen Rachen blickt, bei seinem Suchen nach Grund oder Zweck des Daseins, nach Spuren seiner Herkunft oder Vorzeichen seiner letzten Ziele. Gewohnt, alle Fragen verstandesmäßig zu lösen, kommt dem Menschen gar nicht der Einfall, die Lösung seiner nunmehr erwachten Fragen könne einer anderen Geisteskraft in ihm vorbehalten sein. Zwar finden müde oder allzu bequeme Seelen nur allzu bald einen Ausweg und nennen ihn Glauben. Aber was so unter Glauben verstanden wird, ist nur eine billigere, leichter zu beschaffende Befriedigung eines genügsamen Verstandes, niemals jene hohe Kraft, die von den Kundigen aller Zeiten hoch gepriesen wurde, wenn sie vom Glauben sprachen. Es begnügt sich hier der Verstand mit einer Lösung aus zweiter Hand, weil er selbst nicht zur Lösung durchdringen konnte. Gewaltige Bibliotheken könnte man mit den Büchern füllen, die alle zum Zwecke solcher Verstandesberuhigung geschrieben wurden, ganz abgesehen von den persönlichen Bemühungen derer, die selbst durch Beschwichtigungen aus zweiter Hand ihren Verstand befriedigten und nun sich verpflichtet glauben, das Heil, wie sie es gefunden zu haben meinen, auch ihre Mitmenschen zu predigen. So aber kann man immer nur lehren, was der Verstand erfassen kann, und könnte der Verstand die Lösung jener letzten Fragen unternehmen, dann läge diese Lösung längst schon klar vor aller Augen in der ganzen Welt. Doch der Verstand ist nur ein Werkzeug des Menschen und darf nicht zum Herrn seines Besitzers werden, sonst wird er zu seinem fürchterlichsten Feinde. Der Diamant dient zum Zerschneiden des Glases, aber er wird unnütz, wenn es gilt, Bäume zu fällen, und wer Holz braucht, um ein sicheres Haus zu bauen, der kann mit seinem Diamanten in Sturm und Wetter erfrieren. Ihr sucht mit dem Verstande und scheltet die Natur grausam, weil sie euch kein Auge gab, in ihre letzten geheimnisvollen Tiefen zu blicken, derweil ihr dieses Auge habt und nicht darum wisst in all eurem Reichtum. Es gab zu allen Zeiten einige unter den Menschen, die von diesem Auge wussten und es zu nützen verstanden. Sagten sie euch anderen, was sie sahen, so wurden sie als Narren oder Schwärmer in Verruf gebracht. Erklärten sie euch aber, wie ihr selbst dieses Auge in euch finden und benützen lernen könntet, so wurden sie euch unbequem, denn sie verlangten zu viel von euch, was eurer Gemächlichkeit gar wenig behagte. Lieber noch glaubtet ihr an der wissenden Lehren, nachdem ihr die Lehrer ans Kreuz geheftet hattet, denn nachher konntet ihr jene Lehren deuten, wie es euch gefiel. Ihr sagt, es waren andere Menschen, die solches taten, nicht wir. Aber ich zweifle mit guten Gründen daran, dass ihr heute jene erkennen würdet, die euch helfen könnten. In allen Zeiten liebte es der Mensch, lieber auf das Kommen eines Helfers nach seinem Sinne zu warten und wollte nichts von den wirklichen Helfern wissen, die in Güte und Einfalt ihm die Hand zur Hilfe boten. Die Fantasie des Menschen schafft gewaltige Titanen, Götter und Heilige, wo nur der einfach menschlichste Mensch zum Befreier tauglich ist. Zauberkünste galten noch jederzeit mehr als die segenreichsten Lehren wirklich berufener Helfer. Man will staunen stehen und möchte am liebsten das Zaubern lernen, wo man in Stille und innerer Einkehr zu sich selbst zu gelangen suchen sollte. Mit einem Worte, die Methode, jenes innere Auge zum Sehen geschickt zu machen, ist dem fantastischen Sinn des Menschen zu einfach und seiner Gewohnheit widerstreitet es zu sehr, auf solche nüchtern neue Weise zur Erkenntnis zu kommen. Zu lange schon ward er zum Sklaven des Verstandes, als dass er noch ahnen könnte, wie er auch ohne Ketten und Bleigewichte an den Füßen schreiten kann. Und ach, das Fliegen auf Schwingen der Seele hat er ja längst verlernt. Im Äußeren hilft der Verstand zu schwächlichem Ersatz für alles, was die Seele sucht, und so staunt denn der Mensch vor den Wunderwerken, die ihm der Verstand erklügeln half, und verliert damit den letzten Glauben an die Möglichkeit, der Sehnsucht seiner Seele seelisch je Erfüllung zu erringen. Und doch kann nichts, was ihn der Verstand im Äußeren finden lässt, jemals den Schrei der Seele völlig unterdrücken. Der Seele, die genauso ihre Rechte hat in ihrem Reiche, wie der Verstand die seinen dort, wo es nur zu verstehen gilt. Die Erkenntnisse der Seele wollen nicht verstanden, sie wollen geschaut, erfühlt, erlebt und erobert werden. Hier ist mit dem Verstande, so scharf er auch geschliffen sein möge, als Werkzeug nichts anzufangen. Hier muss eine neue Kraft in Tätigkeit treten, die potenziell ein jeder Mensch besitzt und die doch nur in den allerwenigsten zur Entfaltung kommt. Es gibt kein deutsches Wort für diese Kraft, und die sie in sich entwickelt hatten, erfanden sich nur Namen dafür, die keinem anderen Menschen etwas sagen können. Das, was der Deutsche Gemüt nennt, führt vielleicht noch am ehesten in jene Region, in der ein Ahnen dieser Kraft zu Zeite möglich ist. Allein man verbindet mit diesem Wort und seinem Inbegriff so viel Verschwommenes, dass selbst dieser zage Hinweis schon zu grobem Irrtum führen kann. Ich will es versuchen durch verschiedene Umschreibung, hier nun die Seele auf das Wesen dieser Kraft behutsam hinzuleiten. Vielleicht, dass einer oder der andere etwas leise in sich erwachen fühlt, dass, wie ein Keim die Blume, diese Kraft in ihm dereinst ans Licht befördert. Doch ich weiß, dass ich mir eine Aufgabe stelle, die kaum je befriedigend zu lösen ist, wenn nicht auf beiden Seiten der ernstliche tiefe Wille besteht, über alle Hindernisse hinweg das Ziel zu erreichen. Der furchtbarste Feind aber, der uns auf diesem Wege begegnen kann, ist der Verstand. Dieses ewige, zur Gewohnheit gewordene Verstehen wollen des Zieles, wo es hier höchstens nur ein Verstehen der Worte geben kann, die zur Zielrichtung weisen wollen. Wer weiter mit mir gehen will, der mache sich vor allem zum Herren seines Verstandes und gebe ihm keine Rechte dort, wo seine Tauglichkeit zu Ende ist. Wie aber enthülle ich dir nun das Wesen dieser namenlosen Kraft, die dir Erlösung bringen soll? Versuche es, diese Worte wieder und wieder zu lesen, fern von allem Geräusch und aller Ablenkung der äußeren Welt. Versuche es aber auch, dein Gemüt zu beruhigen vor all den lauten Einreden deines Denkens, und gib dich in tiefster Ruhe deinem nüchternen, selbstgewissen Fühlen hin. Versuche bei dem, was du hier lesen wirst, in aller Stille dich selbst zu empfinden. Du musst dich ähnlich so zu empfinden suchen, wie du dich empfindest, wenn eine liebe, längst nicht mehr gehörte Melodie dir unerwartet in der Abenddämmerstunde aus der Ferne zuströmt, dich ergreift und dich im sanften Schweben ihrer Töne mit sich zieht. In solchen Stunden, solchen Augenblicken öffnet sich ein wenig jene Pforte, durch die du dereinst schreiten musst. Willst du ihr wirklich nahen, jener Kraft, die dir auf deine letzten Fragen Antwort geben kann? Fasse den leisen Lichtstrahl, der aus dem Spalt der Pforte fällt, mit liebendem Auge und suche dich an sein mildes Licht zu gewöhnen. Wolle nicht gleich auf einmal alle Helligkeit erkennen, die hinter der Pforte ist, sondern zügle deine Wünsche und mache dein Auge erst tüchtig, damit es die Art dieses sanften Lichtes von jedem anderen Leuchten unterscheiden lernt. Du wirst gar bald entdecken, dass du bisher etwas vernachlässigt hast, was wohl sorgsamer Pflege wert gewesen wäre. Gehe mit mir hinaus in die Natur, nicht in der lauten Mittagshelle, obwohl auch die Stunde, da der große Pan schläft, voll der Geheimnisse ist für den, der sie zu empfinden weiß, sondern am späten Abend, wenn alle Laute des Tages ruhen, oder am frühen Morgen vor Sonnenaufgang. Du wirst da etwas fühlen in der weiten Runde, das dich erhebt und beglückt ohne Denken und Verstandesgründe. Gib dich diesem Fühlen hin und lass es in dir Wurzel fassen. Wiederhole das oft, damit du vertraut wirst mit deinem inneren Fühlen. Suche es in seinen differenzierten Nuancen klar zu unterscheiden. Es ist nicht gleichgültig, ob du diese Gefühle nur in deiner Stube reproduzierst oder ob du sie frisch und jedes Mal neu im Freien empfindest. Dein Zimmer, wie es auch sei, hat seine eigene Stimmung, und wenn du auch noch so klar in deine Erinnerung dich zu versenken verstehst, so wirst du doch deine gewollte Stimmung unwillkürlich fälschen. Im geschlossenen Raume hast du andere Möglichkeiten, dich zu stimmen und die verborgensten Seiten deines Gemüts zum Klingen zu bringen. Musik und Bildnerkunst, nicht weniger als Poesie des Wortes, können dich in deinen Räumen zu dir selber bringen. Ob du aber im Freien sein magst, auf Bergeshöhen oder am Ufer eines stillen Flusses, ob du die endlose Weite des Meeres auf dich wirken lassen wirst. Oder beim Lampenschein die Worte eines Dichters lesen und empfangen magst. Stets wird das Bewegte dein Inneres sein. Denn alles, was außen ist, erteilt nur den Anstoß zur Schwingung, trägt nicht in sich, was deine Seele durch seine Vermittlung erfüllt. Natur bleibt tot und kalt, und jedes Kunstwerk lässt sich fühllos betrachten. Wenn du nicht selbst bei der Seele hast, was dir Natur und Kunst als Bewusstseinswert vermitteln soll. Nur in dir ist der Zauberbrunnen, aus dem du deine goldenen Becher füllen kannst. So bist du nun jener unbenennbaren Kraft schon um ein beträchtliches näher gerückt. Du lernst allmählich, dass du dich selbst stimmen kannst und alles, Nahrung, Kleidung, Aufenthaltsort, Einsamkeit und Gesellschaft, kann mit der Zeit dir Stimmgabel werden. Je nach deiner Stimmung wirst du verschiedene Klänge in dir zum Ertönen bringen, und du wirst dann gar bald entdecken, welche Stimmung deinem Wunsche nach seelischer Klarheit entgegenkommt. Du arbeitest schon mit jener unbenennbaren Kraft, doch sind es vorerst nur ihre fernsten und dunkelsten Strahlen, die du zu deinen Zwecken beherrschen lerntest. Doch hier gibt es ein Weiterschreiten, hinauf, empor, hinein zu restloser seelischer Klarheit. Wer hier vorwärts will, der muss zum Künstler an seinem eigenen Leben werden. Was vor dem ihm Erfüllung schien, muss jetzt ihm nur als Rohstoff gelten, aus dem er, dem Bildner gleich, das Kunstwerk seines seelischen Gefüges schafft. Nicht mehr wahllos oder nach Laune darf er sich dem überlassen, was ihm das Leben bringt. Er muss das Leben selbst formen lernen, dadurch, dass er sich in jedem Augenblick zu stimmen weiß, so wie es seinem letzten Ziel entspricht. Bis hierher konnte wohl mancher mit mir gehen, doch an diesem Punkte werden die meisten scheitern, weil es ihnen übermenschlich schwer erscheint, die mannigfachen Geschehnisse des Alltags und seine Nöte also zu meistern. Nur die wenigen, die dazu reif geworden sind, werden hier nicht versagen. Sie allein werden auf diesem Wege auch zuletzt jene Kraft in sich entdecken, deren Beherrschung Vorbedingung ist für jeden, der den Pfad zum höchsten Lichte, den ihm hohe Meister bahnten, mit Nutzen betreten will. Mit dem Tage, an dem ein Mensch jene Kraft in sich entdeckt und sie gebrauchen lernt, beginnt für ihn ein neues Leben. Gegen das betrachtet alles, was er früher Leben nannte. Ihm erscheint wie ein dunkles Frührot gegen mittagshelle Sommersonne. Und doch findet dieser Tag ihn erst am allerersten Anfang jenes Weges, der zum ewigen Lichte führt, jenes Weges, der unendlich ist, weil er von Klarheit zu Klarheit steigt, auf dem jedes Erkennen stets wieder überstrahlt wird durch ein neues, tieferes und reineres Erfassen, das nur wieder höherer Erkenntnis, tieferem Erleben, klarerem Erschauen weicht. Endlos ist jener Weg, weil sein Ziel unendlich ist und auf unendlich fältige Weise sich erschauen lässt. Endlos ist er, weil sein Ziel Unendlichkeiten birgt und niemals, auch nicht in Milliarden Ewigkeiten, ganz zu ergründen wäre. Niemals aber wird ihn einer finden, der jene unbenennbare Kraft, jenes geistige Auge in sich nicht vorher entdeckt, von dem die Weisesten aller Zeiten in mehr oder minder durchsichtigen Symbolen geredet haben, jenes Auge, das auch dort noch zu sehen vermag, wo das Licht unserer Erdensonne in einem höheren Lichte verschwindet, wie ein Funke in lohendem Brand. Niemals wird einer jenes Auge in sich entdecken und damit sehen lernen, der sich blenden lässt durch die Feuerwerkskünste seines Verstandes, dem der Verstand in seiner Region ein verlässliches Werkzeug zum Herren und damit zum furchtbarsten Feinde wird. Solches wissend aus tiefster Selbsterfahrung dankt der hohe Meister dem, den er den Vater nennt, dass er den Kleinen und Unwissenden sich offenbare, vor denen aber, die ihres Wissens Sklaven sind, sich verborgen halte. Solches erkennend spricht er das Wort von den Kindlein, denen jeder gleichen müsse, der das Reich des Himmels in sich selbst erfahren wolle. Von ihm selbst sagten sie stumpfen Herzens, wie erkennt dieser die Schrift, da er sie doch nicht gelernt hat. Sie ahnten nicht, dass er eine tiefere Weisheitsquelle in sich trug, als selbst die Schrift sie jemals ihren Schriftgelehrten offenbaren konnte, die dem Verstande Sklavendienste leisten mussten, da sie nichts in sich fanden außer dem Verstande, nichts, was ihnen helleres Licht und reinere Klarheit hätte geben können. Es wird die allergrößte, allem anderen übergeordnete Aufgabe kommender Generationen werden, die in jedem einzelnen Erdenmenschen tief verborgene geistige Weisheitsquelle nützbar zu machen für das irdische Wohl, ganz davon abgesehen, welche Wirkung die aus dieser Quelle geschöpften Erkenntnisschätze im unvergänglichen Leben der Erdenleibes ledigen Seele schaffen. Erst dann aber, wenn der Mut erwachen wird, allen Unrat zu entfernen, den Verstandesdünkel über dieser Quelle aufzuhäufen pflegte durch Jahrtausende hindurch, wird sie der Mensch der Erde wieder in den heute kaum erahnten Tiefen seines Fühlens finden.